Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Heute wird es hier in Fazit etwas martialisch. Wir sprechen nämlich über den bevorstehenden Käfigkampf vor dem Weißen Haus in Washington zum 80. Geburtstag von Donald Trump. Wir bewerten die Schweizer Volksabstimmung, die die Einwohnerzahl der Schweiz auf 10 Millionen begrenzen wollte. Und wir sprechen über ein bisschen musikalische Ostalgie mit Tiefgang, mit viel Drive, hat der Regisseur Axel Ranisch eine neue Revue an der Komischen Oper in Berlin angekündigt.
Ich bin Axel Ranisch, ich bin Filmemacher und Regisseur und durfte im letzten Jahr im Spiegelzelt vom Roten Rathaus Messeschlager Gisela inszenieren, zusammen mit unserem tollen Bandleader Adam Bensui. Und wir beide haben so viel Bock gekriegt auf Musiktheater der DDR, auf dieses Kolorit, auf diese Farben, auf diese Musik, dass wir gesagt haben, wir legen noch eine Schippe drauf und denken uns eine DDR-Revue aus, Mokka-Hits und Milchbarträume.
Axel Ranisch und seine Mokka-Hits und Milchbarträume, wir werden davon hören. Die Schweizerinnen und Schweizer haben darüber abgestimmt, ob sie ihre Bevölkerung unter 10 Millionen halten wollen. Der Antrag der rechtskonservativen SVP wurde deutlich abgelehnt. Gut 54% haben sich dagegen ausgesprochen. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Was bedeutet dieses Ergebnis? Was hat es bedeutet, diesen Antrag überhaupt zu stellen? Welche Diskussionen hat dieser Antrag ausgelöst? Darüber möchte ich nun mit dem Schweizer Dirigenten Christoph Matthias Müller sprechen. Er hat international Orchester dirigiert in Europa, in den USA, in Kairo. Er leitet ein Musikfestival im schweizerischen Murten und er ist Professor für Orchesterdirigieren an der renommierten Zürcher Hochschule der Künste. Und er ist jetzt am Telefon. Herr Müller, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Haben Sie denn mit diesem Ergebnis gerechnet?
Ich habe es mir erhofft. Und ich bin natürlich auch erleichtert, dass es so ausgegangen ist. Was mich auch gefreut hat, dass die Stimmbeteiligung sehr hoch war. Die war ja fast 60%, was ungewöhnlich ist für die Schweiz.
Also die Schweizerinnen und Schweizer waren mobilisiert?
Eindeutig, ja. Ich weiß nicht, wie sehr es Ihnen bewusst war, wie international das auch Aufsehen erregt hat, diese Abstimmung. Die Schweizer haben ja und Schweizerinnen haben natürlich viele Möglichkeiten abzustimmen. Und das ist das Positive an der direkten Demokratie. Also man ist das gewohnt, auch kontroversere Abstimmungen wahrscheinlich auch etwas entspannter anzugehen, sage ich mal. Es war eine interessante und auch brisante Abstimmung natürlich, aber ich glaube, das wird etwas entspannter gesehen.
Seit Gründung der Schweiz zeigt ja das Land, wie man Vielfalt lebt, wie Vielfalt funktioniert. Mit 4 Amtssprachen, Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch, mit 26 Kantonen, Tessin, südlich der Alpen, Genf, Zürich, Basel, 9,1 Millionen Einwohner leben in der Schweiz, davon sind 27% Ausländer. Wie erklären Sie sich, trotz dieser seit Jahrzehnten gelebten Vielfalt, Herr Müller, wie erklären Sie sich die Angst offenbar doch vieler Schweizer vor Zuwanderung?
Ich glaube, erstens mal ist fast jeder Schweizer, jede Schweizerin irgendwie stolz auf diese Vielfalt. Ich glaube, dass man so viele Landessprachen hat, da ist man stolz drauf. Ich glaube, es gibt so irgendeine Sehnsucht der Schweizerinnen und Schweizer so nach einer heilen Welt. Ich glaube nicht unbedingt, dass es so eine Angst ist nur von Leuten, die kommen, sondern irgendwie, dass man etwas verlieren könnte, auf welchem Weg auch immer. Und ich kann das etwas beobachten. Ich war in der Schweiz aufgewachsen, ich bin dann aber 30 Jahre im Ausland gewesen, vor allem auch in Deutschland, und bin zurückgekommen jetzt vor 4 Jahren und habe die Schweiz als viel offener und diverser und auch bunter erlebt. Also das ist eindeutig eine positive Entwicklung gewesen. Und diese Angst, ich glaube, das ist eine Verlustangst.
Und verloren geht sehr so etwas wie eine Schweizer Identität, was auch immer das ist. Ist das vielleicht der Kern dieser Frage?
Ja, wobei ich auch immer finde, wenn man in einem Dorf aufgewachsen ist, ist das Nachbarsdorf schon feindliches Ausland irgendwie. Und jeder Schweizer, der geht zurück zu seinem Heimatdorf sehr häufig. Also es ist ein Gefühl und das machte diese Abstimmung, glaube ich, auch so ein bisschen unberechenbar. Und deshalb war auch der Ausgang gar nicht so klar.
Ich hatte es gesagt, Sie sind Professor an der Zürcher Hochschule der Künste. Von den knapp 2100 Studierenden an der Hochschule sind etwa 700 Studierende Nicht-Schweizer. Das ist etwa ein Drittel. Spielt denn das Schlagwort Schweizer, Nicht-Schweizer dabei irgendeine Rolle im Alltag der Hochschule?
Nein, das ist natürlich vor allem auch jetzt auch in der klassischen Musik ist das ganz, also normal, sage ich mal, dass man sich immer austauscht, dass man viele ausländische Studierende trifft. Auch in meiner Dirigierklasse, da sind eigentlich, ich habe zwei Schweizer in meiner Klasse, über 50% Frauen, aber zwei Schweizer gehabt bis jetzt. Und das ist gängig und es ist auch gut, weil man so natürlich immer in einem Austausch ist, natürlich auch in einer Konkurrenz. Man wird herausgefordert von diesem hohen Niveau, das vom Ausland kommt, und daran wächst man. Da geht es auch um Vernetzung, also es ist eine sehr gute Sache.
Die SVP hat von einer Nachhaltigkeitsinitiative gesprochen. Das ist ja so ein Begriff, die Nachhaltigkeit. Hat denn da die rechte SVP einen Begriff aus dem linksliberalen, ökologisch orientierten Diskurs irgendwie gekapert?
Ja, da habe ich mir auch gedacht, da hat sich ein SVP-Stratege ins Fäustchen gelacht, als er diesen Titel gefunden hat. Ist natürlich Nachhaltigkeit da sicher missbraucht worden als Begriff.
Also eine gewisse Irreführung auch. Da wurde also richtig auch rhetorisch mit allen Wassern gewaschen, sozusagen dieser Wahlkampf geführt.
Genau, und eben auch auf einer emotionalen Ebene. Was allerdings sehr schön ist, finde ich, dass doch die Städte, wo man eben manchmal auch diese Dichte der Menschen spürt, dass die doch sehr deutlich gegen diese Initiative waren. Das spricht, glaube ich, eben auch für diese offene Schweiz schlussendlich. Also man versteht durchaus, miteinander zu leben. Und das finde ich sehr, sehr schön hier.
Ihr Fazit am Ende dieses Abstimmungstages: Erleichterung nach all dem, was Sie sagen, Herr Müller.
Erleichterung und irgendwo auch wieder schlussendlich Vertrauen in den gesunden Menschenverstand in der Schweiz. Dass häufig bei solchen Abstimmungen doch eine Mehrheit so abstimmt, dass es das Land auch weiterbringt.
Die Schweizerinnen und Schweizer haben abgestimmt und sich gegen eine 10 Millionen Einwohnerbegrenzung ausgesprochen. Der Schweizer Dirigent Christoph Matthias Müller war das, Professor an der Zürcher Hochschule der Künste. Er war am Telefon. Herr Müller, ich danke Ihnen und einen guten Abend.
Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Rölke.
Wahrscheinlich ist jeder Tag, an dem der amerikanische Präsident Donald Trump öffentlich auftritt, ein Spektakeltag. Schlagzeilen zu produzieren gehört zu seiner narzisstischen Grundausstattung, auch wenn die Schlagzeilen noch so abenteuerlich oder widersprüchlich sind. Doch der heutige Sonntag dürfte in Washington ein Spektakeltag der Superlative werden. Donald Trump feiert seinen 80. Geburtstag und lässt es krachen. Schon seit Tagen im Mittelpunkt des medialen Interesses ein riesiger Käfig aufgebaut auf dem Rasen vor dem Weißen Haus. Dort, wo Präsidenten oft vor der historischen Kulisse ihre Gäste empfangen, dort steht jetzt also ein Käfig, in dem Käfigkämpfe ausgetragen werden. Was an diesem Tag geplant ist, welche Widerstände es gibt gegen diesen Spektakeltag, das wird uns nun Anne Reit aus Washington berichten. Sie ist zugeschaltet. Hallo, einen schönen guten Abend.
Hallo.
Beschreiben Sie doch zunächst mal das Setting vor dem Weißen Haus. Wie sieht dieser Käfig aus?
Der Käfig ist das Zentrum, wegen seiner Form Oktagon genannt, in dem sich die Kämpfer begegnen, umgeben von Tribünen, von denen aus heute Abend etwa 4000 Besucherinnen und Besucher zuschauen werden. Das eigentlich Spektakuläre aber ist das, was die Klaue genannt wird, The Claw. Das ist eine gigantische Konstruktion, die sich über den Käfig und die Tribünen spannt. Rot, weiß und blau mit Sternen, also wie die amerikanische Flagge. Für die Lichtshow ist diese Klaue. Und die ist größer als das Weiße Haus, auf dessen Südseite diese ganze Veranstaltung ja stattfindet. Und auch deswegen ist es so spektakulär und auch so umstritten.
Wie laufen denn solche Käfigkämpfe überhaupt ab?
Ja, das ist Mixed Martial Arts. Das ist ein Vollkontaktkampfsport, wie es heißt. Und genau so kann man sich das auch vorstellen. Also da werden Techniken aus verschiedenen Kampfsportarten kombiniert. Boxen, Kickboxen, Ringen. Aber anders als jeweils bei diesen Sportarten ist hier mir erlaubt, wenn man so möchte. Also Schläge mit der Faust, Tritte, Würfe, Würgegriff, auch am Boden. Es gibt Regeln, es gibt Verbote, beißen zum Beispiel oder Finger verdrehen. Aber das ist genauso martialisch, wie es klingt. Also das sind keine gestellten oder keine choreografierten Kämpfe. Da gibt es auch blutige Nasen, da gibt es Platzwunden.
Sie haben es gesagt, Frau Reit, etwa 4000 Zuschauer werden erwartet, das Publikum. Was wird das tun? Das wird johlen und die Stimmung anheizen?
Ja, also in der Regel macht das Publikum einen großen Teil der Stimmung bei diesen Käfigkämpfen aus. Die Leute applaudieren, die jubeln, wenn die Kämpfer den Käfig betreten, bei besonders spektakulären Aktionen. Bei den Kämpfen heute Abend wird es so sein, dass diese 4000 Plätze direkt am Käfig an VIP-Gäste gehen, also an politische Vertraute, Influencer. Es sind auch viele Soldaten eingeladen worden aus allen Teilstreitkräften. Vielleicht ist die Stimmung also ein bisschen anders als üblich, aber es gibt auch einen sehr großen Public-Viewing-Bereich, in dem Zehntausende auf diesem weitläufigen Gelände des Weißen Hauses zuschauen werden. Das sind Fans, die aus dem ganzen Land angereist sind, um dabei zu sein.
Viele Amerikaner finden so ein gewalttätiges Ereignis, so eine gewalttätige Show abstoßend. Welcher Widerstand hat sich da denn in den vergangenen Tagen und Wochen vielleicht auch formiert?
Ja, im Vorfeld ist gegen diese Veranstaltung geklagt worden, beziehungsweise dagegen, dass sie eben als ja, privat organisierte und gewinnorientierte Veranstaltung vor diesem nationalen Monument vor dem Weißen Haus stattfindet. Ein Richter hat die Klage allerdings kurz vor Schluss Ende der Woche noch abgewiesen. Das heißt, die Veranstaltung wird stattfinden. Heute wird es aber zeitgleich ein großes Protestkonzert geben in New York mit dem Titel Rise Up, Sing Out, übersetzt vielleicht sowas wie Steht auf. Und erhebt eure Stimme mit Stars zum Beispiel wie der Schauspielerin Julia Roberts oder Sängerin Patti Smith, organisiert von Jane Fonda und dem wiederbelebten Committee for the First Amendment, also für den ersten Verfassungszusatz, der ja unter anderem freie Rede und so weiter gewährleistet. Und zu diesem Konzert gibt es landesweit Watch-Partys, wo die wieder sozusagen in den Mittelpunkt stellen sollen, dass die Geschichte Amerikas mehr von den Menschen gestaltet wird, also we the people, wie eben auch die Verfassung beginnt.
Lassen Sie uns nochmal, Frau Reit, über Trump und seine imperiale Symbolik sprechen. Make America great again. Die Größe, die nimmt er wörtlich. Dieser riesige Ballsaal, der am Weißen Haus gebaut werden soll, dann der geplante Triumphbogen. Wie nimmt denn die amerikanische Öffentlichkeit, wie nimmt der amerikanische Otto-Normalverbraucher diese Überheblichkeit, diese Hybris überhaupt wahr?
Ja, das kommt sehr auf den Normalverbraucher an. Also es gibt natürlich jene, die das absolut anmaßend und bestürzend finden, wie Donald Trump die Hauptstadt umbaut, umzubauen, gedenkt, um sich selbst eben noch zu Lebzeiten ein Denkmal zu setzen. Darum geht es ihm ja, etwas Bleibendes zu hinterlassen, was mit ihm verknüpft ist als Person. Und es gibt ja auch kein Projekt, wenn nicht sogar kein Projekt, gegen das nicht geklagt wurde, manchmal sogar mit Erfolg. Dieses Wochenende haben sich zum Beispiel Leute mit Sekt vor dem Kennedy Center versammelt, weil sie eben unbedingt dabei sein wollten, wenn der Name Donald Trump wieder von der Fassade dieser Kultureinrichtung verschwinden muss. Mhm. Aber es gibt auch nach wie vor Menschen, die das begeistert. Also ich war vor dem Weißen Haus, als für den Ballsaal der Ostflügel abgerissen wurde. Ich habe gestern vor der Kampfarena mit Menschen gesprochen, die überhaupt nichts dabei finden. Im Gegenteil, die das gut finden, dass er das macht, weil das eben für sie auch mit amerikanischer Größe, mit amerikanischer Strahlkraft zu tun hat.
Der Berliner Tagesspiegel hat unter der Überschrift »Trump hat die Rolle eines römischen Imperators«, da hat er ein Interview mit dem Historiker Michael Sommer veröffentlicht und auf die Frage, welcher römische Kaiser ihn denn am ehesten an Trump erinnere, sagte Sommer, Zitat, Caligula. Nicht, weil Trump zwangsläufig wahnsinnig wäre, sondern weil bei Caligula dieselbe Ambivalenz besteht. Die Quellen schildern ihn als verrückten Tyrannen. Zugleich könnte dahinter aber auch Kalkül gesteckt haben. Trump, Frau Reit, wird Caligula bestimmt nicht kennen, aber die Pose des Imperators, die dürfte ihm doch wohl gefallen.
Ja, Donald Trump legt zumindest großen Wert auf die Inszenierung von Stärke und Autorität. Also er liebt ja die große Bühne, er liebt so symbolträchtige Kulissen wie heute Abend mit dieser Freiluft-Kampfarena. Auch das Kämpfen im Käfig passt ja zu seinem Verständnis von Männlichkeit, von Kompromisslosigkeit. Und insofern würde ich sagen, dieser Abend und dieser Auftritt dürfte ganz nach seinem Geschmack sein, wenn ihm nicht, und da ja zittern im Moment die einen oder hoffen die anderen, das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht, weil es heute Abend noch winden und vielleicht auch gewittern soll.
Trump lässt es krachen an seinem 80. Geburtstag. Aus Washington war das Anne Reit. Nach der Operette Messeschlager Gisela vor 2 Jahren kehrt die Komische Oper in Berlin nun zum heiteren Musiktheater der DDR zurück mit einer Revue, die die Sendung Ein Kessel Bundes des DDR-Fernsehens wieder aufleben lässt. Der Filmemacher, Autor und Theaterregisseur Axel Ranisch taucht zusammen mit dem musikalischen Leiter Adam Bensby tief ein in die Schlager- und Musiknummern der DDR. Er bringt aber auch Brecht-Eisler-Lieder, Wolf Biermann und Szenen aus dem Ostberliner Kabarett Distel auf die Bühne, Stücke, die zu DDR-Zeiten zensiert wurden. Ranisch kennt man auch als Podcaster von Drastisch Klassisch hier in Deutschlandfunk Kultur. Der Anspruch des heutigen Abends ist also recht hoch. 4 Jahrzehnte DDR-Geschichte sollen humorvoll und auch kritisch auf die Bühne kommen. Ob und wie das gelungen ist, das wird uns nun André Mumot erzählen. Wir werden es von ihm erfahren. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Fangen wir doch mal mit der Musik an. Welche Klänge, welche Sounds, welche Lieder haben denn Axel Ranisch und Adam Bensui ausgewählt?
Ja, Sie haben ja schon ein bisschen was erwähnt. Also da sind die Schlager und die Songs, die man eben so mit der DDR auch in Verbindung bringt. Also der typische wäre In der Mokka Milcheisbar. Das hat dem Abend ja auch den Titel gegeben. Also man hört da Songs von Thomas und Gerd Natschinski und Reinhard Lakomi. Es gibt ein großes Medley aus dem berühmten Filmmusical Heißer Sommer, aber eben auch diese Chansons von Manfred Krug. Die Pudis sind zu hören, Wenn ein Mensch lebt, diese berühmte Nummer, aber auch die Kinderhymne von Brecht und Eisler, aber auch so ein Propagandalied, das wirklich ziemlich schrecklich ist. Zwei liebevolle Schwestern, diese beiden Schwestern sind Berlin und Moskau. Das hat Gisela May zum 40. Jahrestag der Oktoberrevolution 1957 gesungen und das wird an diesem Abend auch dargebracht.
Wir wollen mal einen Eindruck bekommen, aber von einem ganz anderen Lied, nämlich von der Berliner Lage, die Berliner Lage.
Wenn ich durch unsere Straßen gehe und kiek mir alles an, dann stößt mir mal viel mehr auf, als ich hier schildern kann. Selbst in der schönsten Suppe ist fast immer noch ein Haar. Das meiste, was ich da so sehe, ist traurig. Aber wahr, wird es heutzutage die Berliner Lage? Wird es heute nur mal normal? Jetzt muss ich das hier selber aufrollen, na danke. Eine Wohnung heute zu renovieren, ist sehr kompliziert. Der Maler kann erst nächstes Jahr, der Klempner krass papiert. Der Tischler hat nur grünes Holz, der Töpper kein Zement. Bei uns jetzt wie die Feuerwehr, die kommt auch bloß, wenn's brennt. Das ist heutzutage die Berliner Lage. Das ist heute nun mal normal.
Ja, das hat natürlich Schmiss. Man merkt sofort, mit welchem Drive da musiziert wurde an diesem Abend. Aber jetzt, Herr Mumot, vielleicht mal eine Frage zu dem Ablauf. Gab es da sowas wie eine Handlung, eine Geschichte, die diesen Abend irgendwie gerahmt hat?
Nein, also man ist ja vom Kessel Buntes ausgegangen, also dieser berühmten DDR-Unterhaltungsshow, die ich auch als Kind noch gesehen habe, obwohl ich sie auch sozusagen vom Westfernsehen aus in den Osten geschaut habe. Da ist also so eine Mischung aus Sketchen, aus eigentlich auch Kleinkunstnummern und eben den großen Musiknummern aufgeführt worden. Und da braucht es keine Handlung heute. Heute gab es keine Moderation, aber eben, und das bringt dieser Abend zusätzlich damit hinein, so einzelne Punkte der Geschichte der DDR werden da eben auch in diese Revue hineingezogen und so ein bisschen nacherzählt. Und es kommen auch Gedichte vom Autor Thomas Brasch ins Spiel, die da auch eben immer wieder so nachdenkliche, inhaltliche Auseinandersetzung mit der DDR auch auf die Bühne bringen.
Das wollen wir nachher vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen. Aber zunächst würde mich mal interessieren, wie sah das denn aus? War das jetzt so eine knallbunte Show?
Das war eine Showbühne, die es wirklich in sich hatte. Erstmal muss man sagen, die Band ist auch auf der Bühne platziert mit Adam Bensui am Klavier. Und es gibt auch noch ein großes Orchester, das so eine eigene Loge auf einer großen Showtreppe hat auf dieser Bühne, einen Glitzervorhang, alles, was man sich eigentlich so vorstellt. Aber auch da kommt die Ambiguität und die Ambivalenz ins Spiel. Nach einer Weile taucht am hinteren Rand dieser Bühne eben auch die Berliner Mauer auf. Also diese Art von Doppelbödigkeit, wir haben es hier mit einer ernsten Geschichte und gleichzeitig mit einer großen Show zu tun, die spiegelt sich eben auch auf der Bühne. Und man muss allerdings auch mal die Kostüme von Alfred Meyerhofer erwähnen, weil das sind dann eben die typischen Kostüme der 50er, 60er, 70er und 80er Jahre. Die werden wirklich auf die Spitze getrieben, sehr schrill, ganz hinreißend. Das ist eine große Stärke auch des Abends.
Ganz entscheidend bei einer Revue ist natürlich auch die Frage nach den Darstellerinnen und Darstellern. Wie haben die denn gespielt, gesungen, getanzt?
Fantastisch. Also das kann ich schon mal vorausschicken. Als musikalische Revue war das ein grandioser Abend, der auch vom Publikum völlig zu Recht gefeiert wurde. Da gibt's so viele tolle, schmissige, aber auch gefühlvolle Nummern. Man muss vielleicht zumindest erwähnen, dass da Gisa Flake und Marie-Dane Bansen ganz große Publikumslieblinge sind. Die können unglaublich lustig und witzig ihre, wie wir es gerade auch gehört haben, satirischen Nummern singen. Da gibt es Parodien auf der Bühne und das ist auch großartig getanzt und arrangiert von der Musik. Musikalisch ist das wirklich ein Ereignis, was da heute stattgefunden hat.
Axel Ranisch hat hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur allerdings natürlich auch betont, wie ambitioniert dieses Projekt ist.
Es ist ein politischer Abend geworden, überhaupt gar keine Frage. Aber ein Abend, der hoffentlich auch sehr viel mit unserer Zeit heute zu tun hat. Bei allen Texten, bei allen Stücken haben Adam und ich uns immer gefragt, was können wir jetzt für Bögen schließen? Aber es ist ein Stück deutsch-deutsche Geschichte, die da auf die Bühne kommt. Und es ist ein Abend, der unterhaltend ist, aber auch nachdenklich macht.
Sagt Axel Ranisch. Und Herr Mumot, Sie haben eben gesagt, als Revue war das ein grandioser Abend. Da folgte dann aber eigentlich schon das Aber.
Ja, das stimmt. Dieser Versuch, eben wirklich auch die Schmerzpunkte der Geschichte der DDR da aufzuführen, das funktioniert für mich nur so halb. Allerdings muss man sagen, der Abend bemüht sich sehr darum. Und das muss man ihm auch hoch anrechnen, dass er da auch die Ambivalenzen ausspielt. Beispielsweise wird relativ früh der erste Mauertote, Günther Liedfin, wird namentlich genannt und auch dessen Geschichte wird erzählt. Das kommt sehr plötzlich. Und es gibt nach der großen Nummer vom heißen Sommer von diesem Musical tritt der Darsteller Thorsten Merten nach vorne und sagt, wenn die DDR so gewesen wäre, wäre ich da gerne gewesen. Also es wird immer diese Ambivalenz auch ausgespielt. Aber der Moment, der für mich am typischsten in dieser Inszenierung war, es gibt eine grandiose Parodie, die der Tenor Johannes Danz von Karel Gott da auf die Bühne bringt. Karel Gott singt einmal um die ganze Welt auf der Bühne. Wahnsinnig lustig, alle freuen sich. Im Hintergrund wird aber der Chor auftreten und der hat eben Plakate in der Hand, die sich solidarisch zeigen mit dem Prager Frühling, der eben gleichzeitig stattgefunden hat und niedergeschlagen wurde. Und dann treten Soldaten auf und führen den Chor von der Bühne. Das ist aber so reibungslos hinein inszeniert in diese Revue. Das ist ohne wirkliche Intensität, ganz brav, ganz konventionell, einfach so mal abgehakt. Ich glaube, dass das mit einer großen Ernsthaftigkeit gemacht ist, aber mir hat da wirklich in dieser Inszenierung der Moment gefehlt, wo man mal wirklich schluckt, wo es mal wirklich schwierig wird, auch fürs Publikum, denn das wird sehr sanft durch diese auch kritische Revue geleitet.
Also eine sanfte Leitung durch diese Revue und das Publikum. Wie reagiert's?
Es reagiert mit großer Freude und das kann ich auch wirklich verstehen. Die Musiknummern sind fantastisch. Da gibt es plötzlich eine Bühne, die voller Katja Epsteins ist. Alle tragen diese langen roten Haare als Perücke, singen gleichzeitig. Das ist, hat einen Schwung und eine Freude, die sich da auch vermittelt. Und man merkt, wie sehr es auch Axel Ranisch darum geht, die Schönheit auch dieser Musiknummern und dieser Kunstform, dieser Unterhaltungskunst rüberzubringen und auch zu vermitteln. Und ich glaube, bei all den Schwächen, die das dann hat, wenn es um diese politische Vertiefung geht, ist es doch ein Abend, und das hat man schon in der Pause gemerkt, der die Zuschauerinnen und Zuschauer dazu bringt, sich mit der DDR zu beschäftigen, sich darüber auszutauschen, Geschichten sich gegenseitig zu erzählen. Und da kann man dann, Gott sei Dank, ja auch noch mal kritischer nachfragen.
Also Ihre Prognose, das wird ein Renner?
Ich glaube schon, weil einfach als musikalische Revue und auch als Erinnerung, dass die DDR wirklich tolle Unterhaltungssachen auch gemacht hat, kann man das eigentlich nicht besser machen.
Mokka-Hits und Milchbarträume von Axel Ranisch und Adam Bansry an der Komischen Oper Berlin. André Mumot, vielen Dank.
Sehr gern.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das Haus am Waldsee im Westberliner Bezirk Zehlendorf feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen als Ausstellungsort. Die Villa hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Das herrschaftliche Haus wurde in den 1920er Jahren als Wohnhaus für den jüdischen Textilfabrikanten Hermann Knobloch und seine Familie im englischen Landhausstil gebaut. Während der Nazizeit lebte dort Karl Melzer, Vizepräsident der Reichsfilmkammer. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog zunächst die sowjetische Besatzungsmacht ein und sorgte dafür, dass die Villa bereits 1946 zu einem Ort für Kultur wurde, mit Konzerten, Theateraufführungen und Ausstellungen. Jetzt wurde im Haus am Waldsee eine Jubiläumsausstellung eröffnet, Claudia Wieler berichtet.
Das Haus am Waldsee war nach Ende des Zweiten Weltkriegs die erste Adresse für zeitgenössische Kunst in Berlin. Eine mehrstöckige Villa, gebaut in den 1920er Jahren, idyllisch gelegen am Rande der Stadt mit einem großen Landschaftsgarten und einem künstlich angelegten See. Wie konnte es sein, dass gerade an diesem Ort das kulturelle Leben in Berlin wieder aufblühte? Diese Frage hat auch Anna Gritz beschäftigt. Sie ist seit 4 Jahren Direktorin des Hauses am Waldsee.
Es gibt verschiedene Entstehungsmythen, aber basierend auf der Recherche war das wirklich eine Initiative, die auf die russischen Besatzer zurückging, die sehr früh schon direkt, also Wochen nach der Besatzung, Kulturschaffende aus ganz Berlin zusammenbrachten, um einen Plan für die kulturelle Bespielung Berlins auszudiskutieren und in diese Kunst- und Kulturämter zu gründen. Der erste Direktor hat hier dann aber auch wirklich direkt ein ganz besonderes Programm ins Leben gerufen, das sehr viele Künstler wieder neu vereinte, die lange in Deutschland nicht gezeigt werden konnten, die mit Ausstellungsverbot belegt waren, emigrieren mussten, um diese Kunstgeschichte wieder sichtbar zu machen.
Der erste Direktor des Hauses war Karl Ludwig Skutsch. Zwischen 1946 und 1958 zeigte er Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, die von den Nationalsozialisten als entartet diffamiert wurden. Käthe Kollwitz, Hanna Höch, Hermann Blumenthal, Karl Schmidt-Rottluff. Einige dieser Werke sind jetzt wieder in der Jubiläumsausstellung zu sehen. Blumencollagen von Hanna Höch, Fensterbilder von Oskar Schlemmer. Kleine Tierplastiken aus Bronze der Bildhauerin René Sintines.
Dass wir genau die gleiche Werkgruppe von René Sintines, die hier in den 50er Jahren gezeigt wurde, durch eine Berliner Sammlung wieder ans Haus holen konnten, das ist natürlich eine große Freude,
sagt Co-Kuratorin Pia Maria Remmers.
Was uns aber wichtig war, war natürlich historische Stimmen, die hier schon gezeigt wurden und die ja dann ganz wichtig für eine deutsche Kunstgeschichte mittlerweile sind, die nochmal ans Haus zu bringen und auch da an die frühe Ausstellungsgeschichte des Hauses anzuknüpfen.
Aber der Blick geht nicht nur zurück, sondern auch nach vorne. Die historischen Arbeiten werden durch zeitgenössische Positionen ergänzt. So hat der Künstler Richard Fenlett mitten in die großen Räume der Villa Paneelen aus Sperrholz und Plexiglas gestellt. Sie zerschneiden die einzelnen Zimmer, als wollten sie die Brüche in der Geschichte des Hauses sichtbar machen.
Dadurch entsteht auch wie so ein eigenes Möbelstück. Also es erscheinen ja manchmal wie so Paravents, die dann auch einmal Blickachsen durchbrechen oder neue Blickachsen ermöglichen. Und was wir vor allem auch spannend daran waren, dass wir dieses Aufdecken und Verstecken, was ja vielleicht auch ein bisschen in dieser historischen Stimmung angelegt ist, dass wir das auch in den Raum bringen können und man Werke vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, sondern einmal um eine Ecke gehen muss oder sie durch das Plexiglas etwas verspiegelt werden. Und auch die Besuchenden sich teilweise gegenseitig durch Plexiglas sehen und sich beim Betrachten der Kunst gegenseitig beobachten können.
Was aus kuratorischer Perspektive interessant klingt, funktioniert ästhetisch leider nur bedingt. Diese Sperrholzplatten bremsen den Rundgang aus und können kaum neue Akzente setzen. Beeindruckend dagegen ist die Installation von Ian Welder. Er hat 2 Scheinwerfer eines alten Opel aus dem Jahr 1935 so aufgehängt, dass sie die Besucher direkt anstrahlen. Sein Großvater musste vor den Nationalsozialisten fliehen und um seine Flucht bezahlen zu können, verkaufte er seinen geliebten Opel. Während die Scheinwerfer die Besucher grell anstrahlen, hört man aus Lautsprechern den Künstler das Lieblingslied seines Großvaters pfeifen. Und natürlich ist auch der wunderschöne Landschaftsgarten mit seinem See Teil der Ausstellung. Die Künstlerin Ayumi Paul führt mit einer Klanginstallation durch den Garten, die man sich mit einem Audioguide über Kopfhörer anhören kann. Sie erzählt vergessene Geschichten über das Haus und den Garten. Zum Beispiel über ein Konzert, das hier im August 1945 stattgefunden hat.
Am 15. August 1945 standen Menschen bis hinauf zu dieser Eiche, um einem Konzert unter der Leitung von Leo Borchardt zuzuhören. Leo Borchardt, Musiker, Dirigent. Jemand, der sich den Nationalsozialisten von Anfang an widersetzte. Der unmittelbar nach Kriegsende mit dem Fahrrad durch Berlin fuhr, die Musiker der Berliner Philharmoniker wieder zusammentrommelte und das erste Konzert nach dem Krieg organisierte.
Solche Kunstwerke holen die Vergangenheit in die Gegenwart. Sie wirken am stärksten in dieser Jubiläumsausstellung. Denn sie machen deutlich, wie wichtig das Haus am Waldsee gerade in seinen Anfängen war. Eine Villa am Rand der Großstadt wurde ein zentraler Kulturort in der Nachkriegszeit.
Heute ist das Berliner Poesiefestival zu Ende gegangen. Fester Bestandteil dieses Treffens ist eine Rede zur Poesie. Und diese Tradition, die gibt es seit 2016. Lyrikerinnen wie Elke Erb und Anne Carson, Lyriker wie Oswald Egger oder John Burnside haben diese Rede zur Poesie schon gehalten. Diesmal nun hat die belarussische Lyrikerin und Übersetzerin Valjina Mord ihre poetologischen Gedanken formuliert. Stefanie von Oppen hat die Rede gehört und ist zu mir ins Studio gekommen. Einen schönen guten Abend. Hallo.
Ja, hallo, guten Abend.
Eine Rede zur Poesie. Wie können wir uns zunächst mal formal das vorstellen? Welchen Zugang hat denn die Autorin gewählt?
Ja, Valjina Mord legt eingangs offen, dass sie schon im Sommer vor 3 Jahren angefangen hat, Gedichte zu schreiben, die in diese Rede eingeflossen sind. Und sie hat diese Gedichte zu einem Fließtext verwandelt, also Prosa daraus gemacht. Aber es ist natürlich ein ausgesprochen lyrischer Text, der Motive immer wieder aufgreift und auch so einen lyrischen Rhythmus hat. Und diese Motive, die werden immer wieder neu miteinander in Verbindung gesetzt. Und ich muss vielleicht noch erwähnen, dass die Rede die Überschrift trägt: Lange Linien, lange Tage. Sie zieht also lange Linien von den 1930er Jahren bis zur Gegenwart. Und die Zeit, in der sie schreibt, ist der Sommer. Das sind also auch die langen Tage, an denen sie schreibt.
Ich hatte es gesagt, Valjina Mord kommt aus Belarus. Sie lebt aber schon seit 2005 in den USA, derzeit in Washington. Und sie unterrichtet an der University of Maryland. War denn ihre belarussische Herkunft Thema in ihrer Rede?
Ja, das war ein sehr zentrales Thema. Als sie ihre Gedichte verfasst, die in die Rede eingeflossen sind, ist sie gerade bei einer Schreibresidenz im italienischen Umbrien. Und von dieser ländlichen Situation schlägt sie den Bogen nach Belarus in ein kleines Dorf, wo sie als Kind die Sommer bei ihrer Großmutter in dem kleinen Dorf Paljatsche verbracht hat. Und sie erinnert sich, wie die Großmutter Texte ausradiert hat, die sie zu schief auf Linien geschrieben hat. Ein Motiv, das auch immer wieder auftaucht.
As a child in Minsk, I was disciplined to respect and honor straight lines.
Als Kind in Minsk wurde ich dazu gedrillt, gerade Linien einzuhalten und zu ehren. Wenn mein Stift beim Schreibschriftüben über eine Linie geriet, beugte meine Großmutter, Janja, sich mit einer alten Rasierklinge über die Seite, kratzte das Delikt mit kleinen, konzentrierten Strichen weg und pustete sodann über die Stelle. Sie konnte kaum noch sehen und ihr faltiges, von einem Kopftuch zusammengehaltenes Gesicht, das sich hinter dicken Brillengläsern über meine ersten Schreibversuche neigte, und dieses dünne, graue Rasierklingenrechteck in ihren Händen, Händen, die sich aus Waisenkind-Dasein und Krieg herausgekämpft hatten, stehen mir klar und deutlich vor Augen. Und von diesem Ausradieren schlägt sie dann wiederum den Bogen in die 30er Jahre, als die Deutschen in Belarus Dörfer abgebrannt haben. Es sind ja 600 Dörfer damals abgebrannt worden und Paljatsche ist verschont geblieben. Und in diesem Zusammenhang schafft sie auch einen interessanten Bogen, in dem sie über Zwangsumsiedlung, Zerstörung und Vertreibung spricht auf der einen Seite und dann aber auch dieses Idyll, das dann ihr vor Augen steht, mit Klee, Kamille, Johanniskraut beschreibt. Und das ist eine Art von Kontrasten, die sie in dieser Rede immer wieder schafft.
Das wird ja eigentlich immer von den Veranstaltungen und auch bestimmt vom Publikum erwartet, dass es politische Aspekte in dieser Rede gibt. Hat Valjina Mord das denn eingelöst? Hat sie sich zur politischen Weltlage geäußert, Frau von Oppen?
Ja, interessant war, dass Katharina Schultes vom Haus der Poesie gleich am Anfang auf genau diese Frage einging und erwähnte, dass Valjina Mord mal gesagt hat, gerade Rückzug sei auch sehr politisch. Also gerade auch das sich zurückziehen in Bilder, in Fantasien, in Vorstellungen. Und in dieser Rede kommen auch diverse Träume vor. Und das sind oft so bildhafte Gedanken, die aber ganz eindeutig auch politische Implikationen haben. Und dann gibt es einen Satz, der immer wieder vorkommt in dieser Rede. Wir hoffen, dass es ein kurzer Krieg ist, sei da im Radio zu hören. Und man ahnt, es handelt sich um die Ukraine. Und dann gibt es auch eine Situation, von der sie erzählt, wie sie mit anderen Stipendiaten zu einer Ausstellung, zu der schönsten Ausstellung von Italien geht. Und da sieht sie eine Mutter Gottes mit ihrem toten Sohn, eine Pietà. Und einer der Studenten fragt, wer ist denn das? Wer ist denn dieser Junge auf dem Schoß der Mutter? Und das ist halt Jesus naheliegenderweise. Aber aus diesem Motiv wird sie später auch wieder Ideen spinnen, dass, also zumindest ist auch so eine Anspielung wiederum auf die Situation des Krieges und der Soldaten, die dort ums Leben kommen.
Sie haben auch die Reden in den vergangenen Jahren beim Berliner Poesiefestival gehört, Frau von Oppen. Wie ordnen Sie diese jetzige Rede ein?
Also sicherlich die Rede, die mich persönlich am meisten berührt hat, gerade eben wegen dieser sehr autobiografischen Bezüge und diesem zurückgehen in ihre Kindheit im Grunde, weil die Kindheit ist ja auch der Ort, wo eigentlich am intensivsten erlebt wird und der sehr prägend ist für uns alle. Und das bringt sie eben auch sehr zum Ausdruck und sie schlägt eben diesen matriarchalen Bogen. Sie spricht eben nicht nur von ihrer Großmutter, sondern kommt auch auf ihre Urgroßmutter zu sprechen, die sehr früh gestorben ist und macht eben deutlich dieses unglaubliche Leiden, was sich da durch diese ganze Familie zieht. Insofern fand ich das gerade anhand dieser autobiografischen Andeutungen besonders eindrucksvoll. Also wenn ich zum Beispiel an die Rede von Claudia Rankin im vergangenen Jahr denke, die war wirklich sehr viel expliziter politisch. Wobei ich eben, wie ich schon erwähnte, wirklich sagen würde, das war heute eine sehr politische Rede.
Die belarussische Lyrikerin und Übersetzerin Valjina Mord und ihre Rede zur Poesie zum Abschluss des Berliner Poesiefestivals. Und diese Rede ist im Wallstein Verlag erschienen. Am kommenden Sonntag senden wir diese Rede in unserer Literatursendung um 22 Uhr Deutschlandfunk Kultur. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons heute von Klaus Pokatzki.
Was hat die AfD gegen die Schulpflicht? Fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Diskussion über die Abschaffung der Schulpflicht ist in vollem Gang, seitdem die AfD Sachsen-Anhalt sie in ihrem Regierungsprogramm als Ziel formuliert hat, schreibt Uwe Ebbinghaus. Am 6. September wird ja in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt und die AfD führt bei Wahlumfragen weit vor allen anderen Parteien. Ende offen. Aber jetzt schon absehbar sind für Uwe Ebbinghaus die Konsequenzen, wenn in diesem Bundesland tatsächlich mit der Schulpflicht ein eherner Pfeiler unserer Bildungspolitik zerstört würde. Die Aufhebung der Schulpflicht würde das deutsche Bildungssystem an einigen seiner empfindlichsten Stellen treffen. Auf dem strukturschwachen Land und in den Städten mit starker Massierung von EU-Ausländern, die kaum Deutsch sprechen. In beiden Fällen wären schon wenige Monate der Schulabsenz fatal. Und wie soll dann zu Hause der Unterricht laufen? Durch die Eltern oder nicht vielmehr durchs Internet? Werden manche Kinder und Jugendliche dann nur noch von der künstlichen Intelligenz KI lernen? Wir erleben gerade alle eine medientechnische Revolution im Zeitraffertempo, heißt es in einem anderen Beitrag der Frankfurter Allgemeinen, die in der vorigen Woche von ihrer Webseite einen Gastbeitrag gelöscht hat, den der christdemokratische Ministerpräsident von Thüringen, Mario Vogt, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz verfasst hatte. In der Frankfurter Allgemeinen sollen nur von Menschen, schreibt Ursula Scheer, verfasste Originalbeiträge stehen. Von Menschen. Also jenen biologischen Entitäten, die Elon Musk verächtlich Fleischcomputer nennt. Aber nicht nur der amerikanische Billionär hat ein seltsames Verhältnis zu uns Menschen. Nach der Entscheidung der Frankfurter Allgemeinen setzte der Vorstandsvorsitzende des Medienhauses Axel Springer, Matthias Döpfner, in einem Meinungsbeitrag für seine Zeitung Die Welt die künstliche Intelligenz auf eine Stufe mit menschlichen Ghostwritern und verteidigte die KI als modernen Ghostwriter. Das hat es wahrlich in sich. KI-Texte vermitteln bloß den Anschein, aus einem Schreibprozess hervorgegangen zu sein, verteidigt nun Ursula Scheer das Wirken des Menschen. Ein Text, das war einmal das Ergebnis und damit der Beweis einer geleisteten geistigen Arbeit, sogar einer physischen Existenz. Für ihn musste ein Autor den Gedankenbrei aus dem eigenen Kopf in eine möglichst klare, lineare Form gießen, Zeile um Zeile. Besonders interessant an dem Beitrag in der Welt war, dass über dem Text Matthias Döpfner als Autor genannt wurde. Dieser Text wurde zu 100% mit KI, stand dann in einer Fußnote, generiert. Ist das nun Satire? Ist das Hochstapelei, wenn oben ein menschlicher Autor steht und in einer Fußnote eine Maschine als Verfasser? Wahrscheinlich bereitet sich die Rechtsabteilung des Hauses Springer ja schon darauf vor, dass die künstliche Intelligenz Matthias Döpfner demnächst wegen Verletzung des Urheberrechts verklagt. Menschen würden das machen. Und Maschinen sind für Springer ja wie Menschen. KI meint Ursula Scheer, die literarische Kompetenz auch jenen verleiht, die sonst keinen geraden Satz herausbekommen, wird die Schriftkultur der Zukunft formen. Wie, das hat jeder, der schreibt und liest, mit in der Hand. Schließlich, seit der Erfindung der Schrift können Menschen ihr Gedächtnis auslagern, nun auch ihr Denken. Wir denken noch gerne. Diese Kulturpresseschau wurde zu 100% von ihrem Autor generiert.
Der Blick in die Feuilletons von Klaus Pukatzki. Ja, das war's, unser Fazit heute mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.